Mut für morgen, wenn einem die Unlust zu schaffen macht. Jona. Ich lese das erste Kapitel. Bevor ich lese, ich hatte bei den Abkündigungen vergessen, am Anschluss können wir wieder hier Gutscheine für die Vesperkirche zum Preis von 5 Mark bei Herrn Seibold kaufen. Sie wissen ja, um was es sich hier handelt. Aber jetzt, Jona 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sie sich die Leute sehr zu ihm und sprachen zu ihm: Warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen, und er war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Soweit dieser Bericht. Obwohl er kein Lutheraner war, schätze ich ihn und liebe ihn. Ich meine den Reformator Johannes Calvin, einer der fleißigen und tiefen Ausleger der Bibel. Und er sagte einmal: Der wandelt recht im Worte Gottes, der nicht aufhört zu staunen. Könnt ihr auch sagen: Der, der recht im Worte Gottes herumspaziert, der hört nicht auf zu staunen. Also, nicht der, der sagt: Diese Geschichte kenne ich schon. Diese Geschichte habe ich schon 100 Mal gehört. Diese Geschichte kann ich ohnehin nicht glauben. Diese Geschichte brauche ich nicht noch einmal. Liebe Freunde, staunen wir doch wieder über das Büchlein Jona, das in der jüdischen Gemeinde seinen ganz wichtigen Platz hat. Am Yom Kippur-Tag, dem Versöhnungstag, wird bis heute dieses Büchlein gelesen. Dann staunen wir über das Büchlein Jona, den Jesus gekannt hat, ungeschätzt, Matthäus 12, es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Jona, hat Jesus gepredigt. Staunen wir doch wieder über den Jona, dass die ersten Christen in Rom als Symbolfigur in den Katakomben wichtig war, gemalt an die Wände, Geheimzeichen und Abzeichen zugleich, der Fisch. Staunen wir über Jona, so wie wir über das Wort Gottes immer wieder neu staunen sollten. Und es wäre mein ganz großer Wunsch, dass einige wenigstens wieder anfangen, dieses Buch nicht mit bestimmten Pflichtgefühl oder Missbehagen aufzuschlagen, sondern neu mit Staunen. Sehen Sie, ich behaupte nämlich immer, wir leben zurzeit fast in einer vorreformatorischen Zeit, nämlich dort, wo Martin Luther angefangen hat, um die Bedeutung des Wortes Gottes, um die Bedeutung der Heiligen Schrift, um die Bedeutung der Mitte des Glaubens überhaupt zu streiten und einen Krieg vom Zaune zu brechen, einen Streit vom Zaun zu brechen, der die Kirche in zwei Riesenlager zerteilt hat bis zum heutigen Tag. Hat sich's denn gelohnt? Luther hat gesagt, es lohnt sich, um die Mitte der Bibel zu streiten, über die wir staunen sollten. Sehen Sie, vorreformatorische Zeit insofern, als es nämlich unter uns gegenwärtig zwei Richtungen gibt. Die einen mehr, würde ich sagen, auf der Links und die anderen mehr rechts. Und die Links von der Bibel sind die, die sagen, Bibel ja, aber auch die menschliche Vernunft. Vor 3 Wochen hatten wir im Gemeindeblatt einen Artikel eines württembergischen Pfarrers zum Thema, ob es denn überhaupt eine Hölle gäbe. Ob es denn überhaupt ewige Verdammnis gäbe. Ob denn dieser Ernst so sei. Er behauptet nicht, dass das nicht in der Bibel stehe. Er schreibt wörtlich, im Gemeindeblatt abgedruckt, das sind Bibelstellen von der Hölle, dem ewigen Feuer und der Verdammnis. Ich wage, diesen Stellen im Namen des Gottes zu widersprechen, der seine Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte. Es gibt zwar manche Buchstaben in der Schrift und Bekenntnis, die die Hölle predigen, aber der Geist des Evangeliums schließt nach meiner Überzeugung und nach meiner Vernunft die Vorstellung einer Strafe und einer Hölle aus. Punkt. Basta. Nach meiner Vernunft gibt's das nicht. Und folglich werden diese Stellen gestrichen. Das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist rechts von der Bibel. Die sagen, Bibel ja, aber die neue Offenbarung. Die neue Offenbarung. Vor einem halben Jahr ungefähr war jenes große Geschehen in Toronto in Kanada, der sogenannte Toronto-Segen. Dort inmitten eines Gottesdienstes war ein Wehen des Geistes, wird uns gesagt, Menschen fielen nach hinten und waren in einem Trance-Zustand und erlebten Gott in einem neuen Trance. Dieser Toronto-Segen kam über London, auch in unser Land, auch nach Stuttgart. Er ist ansteckend, er kann weitergegeben werden. Und es werden Leute angeblasen, sie fallen nach hinten und im Trance-Zustand erleben sie einen neuen Gott. Der Toronto-Segen, der immer größere Kreise in der Welt zieht, auch durch unsere Kreise und Gruppen geht. Und deshalb sage ich es. Und wenn man dann gefragt hat, so wie ich fragte, wo steht denn das in der Bibel? Wo ist denn vom Toronto-Segen die Rede? Wo auch nur einmal bei Jesus oder an einer anderen Stelle fallen denn die Menschen auf den Rücken? Wenn sie niedergefallen sind, sind sie auf die Knie und aufs Angesicht gefallen, nach vorne, aber nie nach hinten und im Trance. Dann sagen sie mit Überzeugung, na sicher, der biblische Segen ist ein anderer und ein alter, der gilt. Daneben gibt's neu den Toronto-Segen. Bibel ja, aber die neue Offenbarung auch. Liebe Freunde, links und rechts von der Bibel ist nur Abgrund. Links und rechts von der Bibel kommen wir auf Wegen, die Irrwege sind. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Sie kommen in tiefste Anfechtungen, in größte Schwierigkeiten, wenn sie nicht fragen, wo steht's Auf welchem Grunde bleibe ich? Bleiben Sie beim Worte Gottes. Staunen Sie über das Worte Gottes. Leben Sie davon. Von vorne bis hinten auch vom Büchlein Jona. Sehen Sie, so heute über seine Lust, über seine Last und über seine List. Jonas Lust. Jonas Lust zu leben. Ein Mann, der auch im 16. Jahrhundert gelebt hat, der mir groß imponiert, ein Humanist und ein großer Mann, der sich auskannte in der Geisteswissenschaft, war Ulrich Hutten. Ulrich Hutten, der war ein streitbarer Mann. Er führte eine scharfe Feder und eine scharfe Klinge. So kämpfte er etwa auch gegen unseren Herzog Ulrich von Württemberg. Das ist ja schon allerhand. Gegen den Hausbesitzer hier. Herzog Ulrich von Württemberg ist Ulrich von Hutten mit scharfen Schriften losgegangen und er hat recht gehabt. Herzog Ulrich steckte unter einer Decke mit den Mördern, die seinen Neffen umgebracht haben. Er brachte es ans Licht. Er kämpfte auch gegen den Papst, er kämpfte gegen vieles. Und ein Spruch eigentlich ist von ihm bekannt geworden und der heißt, es ist eine Lust zu leben. Das war Ulrich von Hutten, der große Humanist. Es ist eine Lust zu leben. Und ich denke, Jona hätte es eigentlich auch sagen können. Es ist eine Lust zu leben. Warum? Erstens, er hatte eine Familie. Er hatte eine Familie, Vers 9, bekennt er sich zu den Hebräern, zu der Familie der Hebräer. Und das waren ja Leute, die den Herrn gefürchtet haben. Hebräer heißt Habenichtse, also Leute, die Gott ohne Vorleistung aus dem ägyptischen Elend herausgehauen hat, sie durchs Rote Meer hindurchgeschleust, sie durch die Wüste hindurchgebracht, 40 Jahre, und ins gelobte Land geführt. Immer wieder am Abgrund, immer wieder am Tode, immer wieder an den Tiefen des Schreckens, aber immer wieder auf die Füße gestellt, immer wieder zum Leben gebracht. Ein wahres Wunder, diese Familie Israel, dieses Volk Israel, zu dem er sich zählte. Sehen Sie, und wir, Gott hat uns auch ohne Vorleistung aus dem Elend der Schuld herausgehauen, hindurchgeschleust durch das Meer der Schuld, hindurchgeführt durch die Wüste der Angst und Nöte, immer wieder am Rande des Abgrunds und des Hasses und des Todes, aber immer wieder auf die Füße gestellt und heute Abend hierher gebracht. Doch ein wahres Wunder der Gnade Gottes, die Familia Dei, die Familie Gottes, zu der wir eingeladen und gerufen sind. Ich habe eine Familie und deshalb ist es eine Lust zu leben. Und zweite, er hatte Arbeit. Eine kleine Notiz im 2. Könige 14, Vers 25 gibt Aufschluss. Dort ist Geth-Efer ein kleiner Ort genannt, ein kleines Nest im Stammesgebiet Zebulon, also im Norden Israel zwischen Karmel und dem See Genezareth, 5 Kilometer von Nazareth. Sein Job ist dort als Prophet angegeben. Man weiß nicht zu viel. Dieser Prophetentitel ist ja geprägt von Leuten wie Jeremia und Jesaja. Das war er nicht. Sondern in diesem frühen Stadium der Zeit bedeutete Prophet so ungefähr so viel wie, wir würden heute sagen, ein Gemeinschaftsleiter, ein Stundenleiter, die im Nebenberuf dies getan haben. Er lebte wie Amos etwa von Viehzucht und Kinderaufzucht und hatte damit alle Hände voll zu tun. Er hatte Arbeit. Es ist eine Lust zu leben. Drittens, er sagte, ich habe Frieden. 8. Jahrhundert vor Christus, da existierte ja das Großreich Israel schon nicht mehr. Er lebte im Nordreich und dort war ein sehr wendiger und taktiger und geschickter König, nämlich Jerobeam der Zweite, und es gelang ihm, sein Staatsgebiet auszudehnen von ganz oben bis nach unten ins Tote Meer. Und der Erzfeind Assyrien hatte so viel innerpolitische Schwierigkeiten, dass er überhaupt keine Schwierigkeiten den Israeliten mehr machte. Und so hatten sie eine unglaublich lange Friedensperiode. Sie hatten Friedenszeit, Blütezeit, Freudenzeit. Natürlich war das eine Lust zu leben, wenn man Familie hat, wenn man Frieden hat, wenn man Arbeit hat, eine Lust zu leben. Liebe Freunde, wie schnell sind wir eigentlich beim Klagen? Wir sind, behaupte ich, nicht nur das deutsche Volk, sondern fast jeder Weltmeister im Klagen. Jeder ist ganz schnell dabei, von dem zu erzählen, was ihm eigentlich Not macht und was ihn bedrückt und was ihn zum Klagelied führt. Denken wir doch einmal heute Abend daran, ob wir nicht ähnlich sagen müssten, ich habe eine Familie, obwohl ich vielleicht alleine stehen bin. Aber es gibt auch diese Familie, diese Gottesfamilie in dieser Stadt und ich gehöre dazu. Und vorhin sagte es mir eine Frau aus unserer Bibelstunde, die im Krankenhaus in Esslingen liegt. Sie sei so dankbar, dass sie zu dieser Gemeinde gehöre, denn während ihrer ganz schweren Operationstage wurde angerufen, geschrieben, sie sei keinen Moment allein gewesen, sich nicht alleine gefühlt. Sie gehöre zur Familie dazu. Sehen Sie, das ist etwas, dazu zu gehören. Und wir haben Arbeit. Die meisten von uns, Gott sei Dank, haben Arbeit. Es ist doch was, arbeiten zu können und arbeiten zu dürfen. Wir leben doch nicht nur vom Urlaub und von den Ferien, sondern wir leben von dem, dass wir etwas schaffen dürfen, aufstehen dürfen und etwas hinter uns bringen dürfen. Freuen wir uns doch, dass wir arbeiten können, solange wir es können und dürfen. Wir haben Arbeit und wir haben Frieden. Die längste Friedensperiode in der deutschen Geschichte, 50 Jahre Frieden, freuen wir uns doch und sind wieder dankbar dafür. Es ist doch eine Lust zu leben. Gott freut sich auch über die, die sich freuen an dem Leben, das er schenkt. Sagen Sie nicht mit den anderen, die größte Lust wäre, nicht geboren zu werden. So kann man auch sagen, ich bleibe bei dem anderen. Es wäre doch schade, ich würde und hätte in meinem Leben diese Gottesfamilie schon dieses Abends gar nie erlebt. Es wäre doch schon eine große Lücke gewesen. Ich hätte dieses Erlebnis nicht gehabt in meinem Leben. Das dazu zu gehören, zu erleben, mit anderen Menschen auf dem Weg zu bleiben. Doch es ist eine Lust zu leben. Aber nun das Zweite. Jonas Last. Er hatte Lust zu leben, aber er hatte eine Last zu folgen. Die Last zu folgen. Hier steht ein Befehl. Genauer drei Kurzbefehle. Mache dich auf, geh in die große Stadt und predige wieder sie. Mache dich auf. Aufmachen. Er hatte sich doch endlich niedergelassen im Dorf, hineinverwoben in die Gemeinschaft, verwurzelt in die Familie, so wie ein richtig ausgewachsener Baum und einen Baum verpflanzt man nicht. Mache dich auf, so wie bei Abraham. Mache dich auf, so wie bei Mose. Mache dich auf, so wie bei Jesaja, bei Jeremia, bei Matthäus und Saulus. Der Ruf Gottes zwingt immer zum Abbruch, Aufbruch und Neuanfang. Und das liegt dem alten Adam schon überhaupt nicht. Das liegt dem alten Menschen gar nie. Das können Sie an sich selber beobachten. Stellen Sie einmal fest, wenn Sie es älter werden. Eigentlich sollte man sich endlich von der Fünfzimmerwohnung trennen. Aber ich kann doch in keine Puppenstube einziehen. Es geht überhaupt nicht. Eigentlich sollte ich mich jetzt nach einem Heim umschauen. Ich müsste jetzt weggehen. Aber ich bin doch erst 88. Ich kann's jetzt noch unmöglich. Eigentlich sollte ich weiterziehen, aber ich schaff's ja noch nicht allein. Wir hängen am Alten. Erzkonservativ sind wir bis auf die Knochen. Auch beim Glauben. Mache dich doch auf. Lass doch da hinten. Mit wie viel Lasten halten wir uns auf? Mit wie viel Koffer ziehen wir unsere Lebensstraße? Wie viel ist, meinen wir, ist uns aufgebürdet? Mache dich auf, heißt, lass doch einmal da hinten. Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts festen Schritt. Liebe Freunde, der Sperrmüll unseres Lebens da hinten zu lassen, die Verschlanken des eigenen Lebens, darauf kommt's doch an. Darauf kommt's doch an. Nicht alles mitzutragen. Mache dich auf, Jona. Geh in die große Stadt, ist das Zweite, was hier steht, bei seiner Last. Geh in die große Stadt, nach Ninive, wenn es wenigstens Nizza heißen würde. Aber hier steht Ninive. 900 Kilometer durch die Wüste, ohne ICE oder Cityclipper. 900 Kilometer durch die Wüste. Und dann war dort ein Stadttor, links und rechts gewaltige Statuen aus Stein, ein Ishtar-Tempel, dann Häuser, Hinterhäuser, Hütten, Märkte, Kasernen, immer wieder Kasernen. Assyrien war Militärstaat, der den alten Götter huldigte und den Gott Israels, den Gott des Lebens, selbstverständlich abgesetzt hatte. Und diese Stadt, die von Nahum mörderische Stadt genannt wurde, die ist schon längst in Schutt und Asche, aber sie ist da wieder aufgebaut worden, diese Stadt Ninive. Häuser, Hochhäuser, Betonwüsten, Ballungszentren, wo sich Lust und Liebe und Leere ballt und wo die geballten Ladungen in diesen Städten hochgehen. Camus, der französische Nihilist, spricht von Oran, die Stadt der Verzweiflung. Hermann Cassack spricht von der Stadt hinterm Strom, in der sich das Karussell der Sinnlosigkeit dreht. Mitscherlich spricht von der Unwirtlichkeit der Städte. Und wir sprechen von Schlafstädten und Satellitenstädten und Altstädten. Und die Bibel spricht von Ninive und meint genau dasselbe. Ninive soll aber nicht vor die Hunde gehen. Ninive soll überleben. Gott will, dass allen geholfen werde. Das ist sein Plan. Bitte, kein Sanierungsplan zur Veränderung der Verhältnisse, sondern ein Heilsplan zur Veränderung der Menschen. Eine Stadt, auch unsere Welt, wird nicht an neuen Strukturen genesen oder gesund werden. Auch nicht an untertunnelten Bahnhöfen und neuen Prachtstraßen in einer Stadt. Sondern an neuen Menschen wird diese Welt noch einmal gerettet werden können. Gott ist Zukunftsplaner und kein Kaputtmacher. Und das Aufregende, das will Gott eben nicht alleine machen. Gott plant den Jona ein. Mit einem solchen Gott rechnen wir, dass er mit uns rechnet. So taxiert er sie ein. Und nehmen Sie das einmal wieder zur Kenntnis. Die Uni taxiert anders. Jeder Zweite an der Universität ist zu viel. Nachweislich. Jeder Zweite ist zu viel. Der Betrieb taxiert anders. Jeder über 50 spätestens ist zu viel. Die Kirche taxiert anders. Gestern sagte mir in einem Gespräch der Ausbildungsdezernent der Rheinischen Kirche, bis zum Jahre 2007 brauchen wir gar keinen Theologen mehr. Wir verringern unsere Kirche um 10% der Pfarrer. Wir brauchen bis zum Jahr 2007 keinen Theologen mehr. Und dann stellen sich die vor, die studieren. Wir brauchen sie nicht. Bis zum Jahr 2007. So taxiert die Kirche ein. Sehen Sie, unsere Generation, und nun spreche ich von meiner Generation, die Ältere, die hat keine Ahnung, was es heißt, für einen jungen Menschen übrig zu sein. Nicht gebraucht zu sein. Zu sagen, am besten, du wärst gar nicht da. Und jeder hat bei Gott einen ganz hohen Wert. Augustin, er sieht die Welt, als wäre sie ein Einzelner. Geh nach Ninive, der erste Missionsbefehl in der Bibel. Aber mit Ninive ist ja die Last groß gemacht. Wenn es nicht Ninive wäre, aber dieser Sumpf. C, predige über sie. Eine Last, predige wieder sie. Die brauchen doch einen Tröster, die brauchen doch keinen, der gegen sie predigt. Verstehen Sie, hier ist es wieder anders zu verstehen. Es ist es wieder des Feuerwehrmanns, der sein Strahl wieder das Feuer richtet. Oder es ist der Bildhauer, der den Meißel wieder den Stein richtet, um ein Bild entstehen zu lassen. Gott will herausretten aus dem ewigen Feuer. Gott will herausretten aus der Hölle, auch wenn sie mit unserer Vernunft abgestritten wird. Gott will uns bilden, ein Gesicht geben, eine profilierte Gestalt uns zueignen. Aber das sieht Jona als eine Last, zu der er keine Lust hat. Die Unlust macht ihm zu schaffen. Wir haben normalerweise nichts Grundsätzliches gegen Gott. Im Gegenteil, aber zu manchen Aufträgen haben wir einfach keine Lust, keine Freudigkeit oder wir haben einfach keinen Bock. Man hat heute keinen Bock mehr dazu. Das Gebet eine Last und die Spende eine Last und der Gottesdienst eine Last. Wir hatten vor wenigen Jahren den großen Evangelistenkongress droben auf dem Killesberg. Und dort gab es Arbeitsgruppen. Und die kleinste Arbeitsgruppe mit 60 Leuten, die war überschrieben, wie rede ich mit anderen? Predige wieder sie. Wie rede ich mit anderen? Da kamen 60 Leute. Und in der Arbeitsgruppe, wie werde ich mit meinen Problemen fertig? Hatte 600. Verstehen Sie? So ist bei uns auch. Das ist mein Problem. Wie werde ich mit meinen Problemen fertig? Mit meinen psychischen Durchhängern, mit meinen Tiefs. Nicht wie reden gegen jemanden oder für jemanden. Das ist nicht mein Job. Das ist die Last. Dazu habe ich keine Lust. Die Unlust macht ihm zu schaffen, weil ihm die Last aufgetragen ist. Und deshalb drittens seine List zu entkommen. Die List soll ihn von der Last befreien. Darum geht's. Er macht sich nämlich auf, tatsächlich, er packt seine Koffer, seine Reisetasche, gibt Frau und Kindern ein Küsschen, er sagt Tschüss, bis dann, winkt noch und ist um die nächste Ecke verschwunden. Und dann macht er sich auf die Füße. Aber die erste List ist Flucht. Was ist denn mit der Marschrichtung los, Jona? Du müsst doch nach Norden, aber er geht nach Süden. Hat er Orientierungsprobleme? Stimmt seine Landkarte nicht? Benutzt er einen kaputten Kompass? Er will nicht nach Nineveh, nicht wie ein Redner im Hyde Park Corner in London auftreten. Einige haben das schon gesehen. Jene selbsternannten Volksredner, die dort auf eine Holzkiste steigen und auf eine Handvoll Zuhörer einschreien. Lächerliche Typen, eine Volksbelustigung, eine Touristenattraktion, Straßenkomödianten. Er sagt, ich nicht, ich haue ab, ich verdrück mich am besten gleich bis an das Ende der Welt. Und das war in Spanien. Ende der Welt damals war Spanien. Und in Jaffo findet er eine bezahlbare Holzbarke und sticht in See. Also, Jona nicht auf dem Landweg in Richtung Weltstadt, sondern auf dem Seeweg Richtung Ende der Welt. Ahoi, Jona. Die List, vor seinem Gott zu fliehen, eine gigantische Fluchtbewegung von Anfang an. Adam, soll ich meines Bruders Hüter sein? Alle fliehen. Flucht und Fluchtmittel sind unterschiedlich. Man verlässt sich auf keine Holzbarke, aber manche schwimmen im Geld und sind sich ihrer Sache sicher. Manchen Bausparvertrag oder ein Erbe, harte Dollars. Die Grundrichtung stimmt nicht, aber weiß auch, die Marschrichtung ist verkehrt. Und manch einer spürt's schon. Mit meiner Steuererklärung, eigentlich bin ich auf der Flucht. Und mit dieser Frau neben meiner Familie bin ich falsch. Und mit diesem Mädchen stimmt meine Richtung auch nicht. Aber Gott wird's ja nicht merken. Wir gehen ihm aus dem Gesichtsfeld. Aber so schnell gibt Gott seine Leute nicht frei. Wer das Wort Gottes in den Wind schlägt, erntet Sturm. Gott schickt Windstärke 9 oder 10, aber dann kommt Jonas zweite List, der Schlaf. Der Schlaf. Er haut sich auf die Planken, zieht die Decke über die Ohren und schläft. Wir ziehen uns in eine Traumwelt zurück, Schlaftablette, Alkohol, Heroin, auch die Traumwelt der Fernsehbilder. Aber Jonah wird unsanft aus seinen Träumen gerissen. Der Kapitän hat seine Seemannspranke auf Jonas Schultern fallen lassen. Mann, steh doch auf! Und dann beginnt das Verhör auf tobender See. Woher, wohin, wieso, warum? Und Jonah merkt schon, jeder Fluchtplan ist zum Scheitern verurteilt. Gottes Fangnetz hat keine Maschen, durch die man schlüpfen könnte. Man kann austreten, man kann den Glauben der Väter über Bord werfen, sich davon machen. Gott kriegt man nicht los. Die dritte List, Tod. Werft mich ins Meer, Wissen Sie, was das ist? Das ist Euthanasie. Das ist Sterbehilfe. Um die bittet er. Tötet mich, dann bin ich weg. Ich las vor wenigen Tagen, lieber Prediger, denke daran, dass in jedem Gottesdienst ein Mensch sitzt, der mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen. Sieh deine Predigt, bevor du sie hältst, darauf durch, ob sie ihm etwas sagt. Ist es hier heute Abend auch so? Ist einer unter uns, der schon mit dem Gedanken gespielt hat, sich das Leben zu nehmen, um diesen Gott aus den Fingern zu laufen? Ist einer hier? Wenn ja, dann hören Sie doch, keiner läuft diesem Gott davon. Keiner geht ihm durch die Finger. Auch der Tod führt uns nur vor Gott. Jede Flucht vor Gott endet vor Gott, Freunde. Jede Flucht vor Gott endet vor Gott. Und es ist eben so wie bei jenem Hasen, der in die Scheinwerfer des Autos gerät. Er macht tolle Sprünge, von links nach rechts, von vorne nach hinten, aber er bekommt das Licht nicht los. Er hat nur eine Chance. Wenn der Fahrer abblendet, dann ist er frei. Liebe Freunde, Gott hat aufgeblendet. Sein Licht liegt in dieser Welt. Wir können tun, was wir wollen. Osten oder Westen, Norden oder Süden. Wir kriegen das Licht Gottes nicht los. Sie kriegen es nicht los. Wir sind verloren. Gott sei Dank hat er am Kreuz von Golgatha abgeblendet. Wenn der totalen Sonnenfinsternis. Allein in diesem Augenblick, in dieser Finsternis vom Kreuz, können wir frei werden. Gerettet. Gerettet. Sehen Sie, die Matrosen nehmen den Fahrgast und werfen ihn über Bord. Die Akte Jona ist geschlossen, der Fall abgehakt. Nein. Das allerletzte, was ich mit einem Satz angedeutet habe. Seine Lust, seine Last und seine List. Aber, und jetzt müsste ich dieses englische Wort nehmen, weil ich kein anderes gefunden habe, aber nicht lost. Nicht verloren heißt das. Er ist nicht verloren, nicht lost. Er ist nicht verloren. Gottes Plan reicht weiter. Er startet eine einzigartige Rettungsaktion. Er beordert einen großen Fisch als Seenotrettungskreuzer dorthin. Und er verschluckt ihn mit Haut und Haar. Lachen wir nicht. Wenn Wellen über uns zusammenschlagen, sind seine Pläne noch lang nicht untergegangen. Er hat noch eine ganz andere Rettungsaktion gestartet. Gott schickt Christus, den Retter, in höchster Not. Nur wer von ihm gepackt wird, der entgeht dem Todesschicksal. Und Jesus durchpflügt das Meer von Leid und Tränen, um die auszumachen, die am Ertrinken sind, die mit sich selbst nicht zurechtkommen, die nach Rettung schreien. Um die, die sagen, werft mich ins Meer. Wer will ihn vorbeiziehen lassen? Wer will für sich alleine weitertreiben? Jesus sagt, ich ziehe dich heraus, so wie den Petrus. Halt dich fest, dass ich dich rette. 3 Tage und 3 Nächte, so bewahrt er seinen Sohn. Und wie Gott Jona bewahrt, so bewahrt er seinen Sohn und so will er sie bewahren. Wenn mir Unlust zu schaffen macht, Freunde, wenn mir Unlust zu schaffen macht, lassen Sie sich sagen, Gott hat Lust zu Ihnen. Gott hat Lust zu Ihnen ganz persönlich und er durchflügt das Meer dieser Zeit, um Sie zu retten, um Sie herauszuholen. Wir haben einen Gott, der es herrlich hinausführt, auch bei Ihnen, der es herrlich hinausführt. Amen. Und nun wünsche ich Ihnen einen gesegneten Weg. Seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen.